Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Grey Matter. Taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet Kongress Highlights 2023. Neues vom Astro für Hirnmetastasen, die thorakale Onkologie und mehr. Zu Gast ist heute Professor Dr. Rami El-Shafi. Viel Spaß bei der 8. Folge Grey Matter mit Olaf Wittenstein.
Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer jetzt 8. Folge unseres Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Ich bin Olaf Wittenstein aus dem Uniklinikum in Kiel und zu Gast habe ich heute virtuell an meiner Seite Professor Rami El-Shafi. Hallo Rami.
Hallo Olaf.
Schön, dass du dabei bist. Du warst, ich glaube, sowohl Assistenz als auch Facharzt in Heidelberg und bist dann letzten Endes, ich glaube, 21 nach Göttingen gewechselt.
Genau, ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, hier zu sein. Und das Ganze ging sogar schon etwas früher los. Ich habe nämlich auch in Heidelberg studiert, von 2007 bis 2014. Und parallel meine Promotion im strahlenbiologischen Labor gemacht. Habe dann 2014 als Assistenzarzt in der Strahlentherapie begonnen. Dort die Assistenzarztzeit durchlaufen bis zum Facharzt. War danach auch noch ein Jahr Oberarzt und Sektionsleiter, bevor ich dann 2021 nach Göttingen gewechselt bin, wo ich jetzt seitdem stellvertretender Klinikdirektor im Team von Professor Stefan Rieken bin.
Also bist du im Grunde mit Stefan Rieken, den wir ja auch schon einmal im Podcast hatten, gemeinsam nach Göttingen gewechselt aus Heidelberg oder versetzt?
Kleines bisschen zeitversetzt. Er ist, glaube ich, Mitte 19 schon gewechselt und ich habe dann so einige seiner ehemaligen Aufgaben in Heidelberg noch eine Weile dort weitergeführt und bin 2021 dann nachgekommen.
Ja, Sektionsleitung Heidelberg, wofür?
Ich habe in Heidelberg im Prinzip begonnen 2016, als wir das Cyberknife dort etabliert haben, hatte ich das mit Stefan Rieck zusammen durch meine Assistenz- und Facharztzeit aufgebaut und er hatte in der Zeit die Sektionsleitung für thorakale Radioonkologie, die ja mit der Stereotaxie gerade von Hirnmetastasen, die wir am CyberKnife durchgeführt haben, große Überschneidungen hat und diese Sektionsleitung für die thorakale Radioonkologie habe ich dann von ihm übernommen.
Wir werden ja nachher noch auf Daten von dir zu sprechen kommen, auch über Hirnmetastasen. Trotzdem jetzt aber die Frage dazu, sind das noch Heidelberger CyberKnife-Daten? Wahrscheinlich schon, oder?
Das sind Heidelberger CyberKnife-Daten.
Ja, okay. Absolut. Vorneweg ein anderes Thema, die digitale Akte.
Ja.
Da hattest du mir im Vorhinein erzählt, im Grunde warst du ein bisschen verantwortlich dafür, das in Göttingen jetzt zu implementieren. Deswegen jetzt seid ihr Wellenhaus, erster Schritt, basiert sie quasi auf einer ARIA-Implementierung oder im Grunde hauptsächlich auf dem Uniklinik-eigenen Patientenverwaltungssystem?
Ja, absolut spannendes Thema. Auch ein Steckenpferd von mir, Digitalisierung, digitale Akte, papierloses Arbeiten. Da hatte ich das Glück, mich in den letzten 2 Jahren hier so ein bisschen austoben zu können, weil wir relativ auf der grünen Wiese gestartet sind. Man muss dazu sagen, Göttingen hat uniweit kein so richtig etabliertes KISS. Das ist eigentlich ein Auslaufmodell, nennt sich XSERF, ist ein webbasiertes System, was im Wesentlichen eine Dropbox für Befunde darstellt und nicht viel mehr kann, auch von der Uni eigentlich ausgemustert ist mittlerweile. Im stationären Bereich wollen wir auf Meona umsteigen, was sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren etwas hinzieht und für die Strahlentherapie ja an sich auch nur grenzwertig relevant ist, weil ja ein großer Teil unserer Therapien im ambulanten Bereich stattfindet. Und da waren wir hauptsächlich papierbasiert in den letzten Jahren, sodass wir die Möglichkeiten hatten, von Grund auf neu zu entscheiden, mit welchem System wir da arbeiten möchten. Und das hat sich angeboten, im Rahmen des Gerätetauschs natürlich auch die Softwarepakete abzugraden und mitzukaufen. Und wir haben uns dann nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, das tatsächlich im ARIA abzubilden, einfach um die Integration mit den Geräten gut und strahltherapie-spezifisch auch zu haben. Und gleichzeitig müssen wir natürlich mit den anderen Kliniken im Hause kommunizieren und haben uns da entschieden, ziemlich intensiv mit Schnittstellen zu arbeiten. Also alles auf HL7-Basis so, dass quasi Dokumentenversand zwischen unserem System und dem Kliniksystem nahtlos und ohne User-Interaktion auch funktioniert, dass alle im Haus mitlesen können, was wir so tun, was ja auch tatsächlich vorher in der papierbasierten Variante nicht der Fall war. Und bei Kliniken, die weiterhin papierbasiert arbeiten, auch immer noch nicht der Fall ist.
Ja, ganz kurz zum Einsteigen, weil wir es ja schon ein bisschen technisch werden, HL7-Schnittstelle ist ein Standard. Ja. Was haben die festgelegt in dem Standard? Also was können die entsprechenden Systeme miteinander?
Ja, gut, dass du es ansprichst. HL7 ist letztendlich der aktuelle Kommunikationsstandard zwischen Software-Systemen im Gesundheitswesen. Steht, glaube ich, für Health Level 7 und ist letztendlich ein Kommunikationsprotokoll, so ähnlich wie HTTP im Bereich Webbrowsing, so ähnlich wie andere Protokolle für die Dateiübertragung, gibt es eben auch ein Protokoll, was definiert, in welcher Sprache Software-Systeme im Gesundheitsbereich miteinander kommunizieren und sprechen. Und da gibt es unterschiedliche Ebenen. Man kann damit beispielsweise Patientenstammdaten austauschen, man kann damit Dokumente austauschen, die gleich richtig einsortiert und kategorisiert werden. Man kann Termine übertragen. Das sind alles Subkategorien dieses HL7-Kommunikationsprotokolls und damit wird größtenteils aktuell gearbeitet. Man muss dazu sagen, eigentlich ist auch das aktuell so ein bisschen ein auslaufender Standard. Der nächste Schritt ist da schon gesetzt. Das ist, vielleicht hat das jemand schon mal gehört, die FHIR-Kommunikation, schreibt sich nicht wie das Feuer, sondern FHIR. Und das ist quasi das Upgrade von HL7, was jetzt sukzessive von unterschiedlichen Systemen auch eingeführt wird und über, ja, ich würde sagen, eher mittel- bis langfristig den HL7-Standard ablösen wird.
Jetzt dennoch, selbst wenn man austauscht und wenn quasi bei euch andere Abteilungen mit austauschen können, was passiert, wenn zu euch ein Patient kommt und seine Unterlagen in Papierform und CD mitbringt? Noch so diesen klassischen Eingangspfad, den man sich ja überlegen muss, wenn man in sein eigenes System rein will. Wie sind dann eure Schritte?
Ja, und das ist der absolut häufigste Fall. Also nur weil wir jetzt papierlos arbeiten, können wir das leider natürlich noch nicht von unseren Zuweisenden voraussetzen. Oder zumindest nicht von allen. Das heißt, der Großteil unserer Patientinnen und Patienten kommt mit Papier und CD. Und das war ein ganz wichtiger Punkt initial dafür, einen Workflow zu etablieren, wie man das möglichst niederschwellig in eine digitale Form überführt. Gleich zu Anfang, gleich bei Vorstellung in der Ambulanz. Und möglichst nicht so, dass es an den Ärzten hängen bleibt, was ja leider häufig bei diesen Dingen der Fall ist.
Meine Frage wäre noch im Bilddatenarchiv, PAX-Archiv, weil das ja zum Beispiel was ich in Kiel, weil wir letzten Endes mit CyberKnife noch ein separater Betreiber sind, wo wir sehr viel immer austauschen müssen mit unterschiedlichen Systemen. Habt ihr da ein zentrales Unipax und importiert von dem denn dann immer wieder ins ARIA nur Bestrahlungs-Datensätze oder hat das ARIA irgendeine Funktion bei euch, wo ihr wirklich auch sagt, ihr habt alle diagnostischen Bilder da drin, um da alles gesammelt zu haben?
Nee. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, Thema PAX. Wir hatten tatsächlich, bevor wir diese Umstellung durchgeführt haben, alle bestrahlungsrelevanten Bilder im ARIA Eclipse. Und die sind da auf einem physikalischen Wege hingelangt, weil es keine Kommunikation zwischen ARIA und Unipax gab. Das waren komplett getrennte Netzwerksegmente. Das heißt, wir sind mit einem USB-Stick an eine PAX-Station gegangen, haben die Bilder da draufgeladen und sie dann ins ARIA oder ins Eclipse importiert. Über die Implikationen möchte ich eigentlich gar nicht
aber du, ganz beruhigend, dass ihr das auch gemacht habt, weil den Weg kenne ich auch noch und man fühlt sich immer so dumm dabei in dieser Welt, aber es ist halt tatsächlich an manchen Stellen notwendig noch, bis man es eben irgendwie anders hinkriegt, ne?
also von den Sicherheitsaspekten und Datenschutzaspekten mal ganz abgesehen, mittlerweile ist es ja sogar so, dass die Haus-IT bei uns an den meisten Klinikrechnern alle USB-Ports gesperrt hat. Und das ist absolut kein zukunftsfähiges Modell. Da muss man sich, glaube ich, über kurz eher als über lang Gedanken darüber machen, wie man das anders gestaltet. Und wir haben im Rahmen dieser Netzwerkzusammenführung, die wir ja überhaupt erstmal machen mussten, um unser Konzept umsetzen zu können, haben wir dann auch entsprechende DICOM-Knoten etabliert, sodass das führende PAX für uns jetzt das klinikweite PAX ist. Das ist auch wichtig, allein damit andere Kliniken unsere Bilder sehen. Ja. Befunde, die meinetwegen im BPL-CT neu aufploppen, die sonst auf keiner diagnostischen Bildgebung vorhanden sind, das kennen wir alle. Und 3 Monate später sagt der Radiologe, hier ist Progression nach Bestrahlung, aber der Befund war vor Bestrahlung schon da. Solche Kommunikationsschwierigkeiten sind damit natürlich irgendwo auch behoben. Und das haben wir dann gemacht und haben jetzt die Möglichkeit per DICOM Query Retrieve sowohl unser BPL-CT, was wir primär ans PAX senden und dann aus dem PAX ins ARIA importieren, als auch sämtliche diagnostische Bilder, die primär im PAX lokalisiert sind, dann ins ARIA zu überführen für die Bestrahlungsplanung.
Okay, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen zu dem Thema vorher, wo wir gesagt haben, dass ja die Planungsbildgebung bei euch auch im PAX landet, wenn jedenfalls neue Befunde da sind, dass die Radiologen das vergleichen können. Und war jetzt aus persönlichem Interesse, ich breche nachher auf, einmal nach Erlangen zum MRT-Kurs, da 3 Tage, einmal Schnittbildgebung MRT, und da kommt ja mal in die Richtung, nicht, dass wir Strahlentherapeuten anfangen zu befunden, aber uns fällt ja doch relativ viel auf, dass wir das sehen. Habt ihr da irgendeine Rückkopplung mit den Radiologen, dass quasi die Planungs-CTs, wenn ihr was Neues habt, dass ihr sagt, guckt euch das an oder bleibt es erstmal drin und ihr behandelt das so? Wie dicht arbeitet ihr da zusammen?
Sowohl als auch. Also wir befunden unsere BBL-CTs auch nicht. Das dürfen wir auch gar nicht ohne einen radiologischen Facharzt im Team. Gibt ja Modelle, wo das durchaus gang und gäbe ist. Da denke ich jetzt zurück an Heidelberg beispielsweise. Da gab es einen gibt es immer noch einen Oberarzt, der Facharzt für Radiologie auch ist, beziehungsweise es sind sogar 2. Einer hat noch den alten Doppelfacharzt und einer ist tatsächlich Facharzt für Radiologie. Und dort werden alle BPL-CTs wie diagnostische CTs befundet, was natürlich in meiner Auffassung nach ein großer Zusatznutzen auch ist für die Gesamtkommunikation innerhalb der Klinik. Das kann natürlich nicht jede Klinik so abbilden und ich würde mal vermuten, dass das eher die Ausnahme ist. Nichtsdestotrotz dokumentieren wir, wenn wir neue Befunde sehen, das in unserem Protokollverlauf, der ja im ARIA auch etabliert ist. Und dieser Protokollverlauf wird per Schnittstelle ins klinikweite KISS übertragen. Das heißt, prinzipiell ist er für andere Kliniken und auch für die Radiologen einsehbar. Natürlich sind die Radiologen jetzt mehr im PAX unterwegs und Befunde ins PAX übertragen können und dürfen wir auch nicht. Aber die Information ist über das KISS für die Radiologen auch einsehbar.
Ja, ich glaube, das ist auch ein spannender Weg, dass das Protokoll im KISS arbeitet. Ich stelle mir gerade unser KISS vor und genau das gleiche wieder noch den Importvorgang von unseren quasi ARIA-Protokollen oder ARIA-Zusammenfassung ins KISS und das läuft noch nicht so, dass es quasi als Einzeleinträge auftaucht. Also spannend. Sehr cool. Ja, dann ich führe uns mal weiter weg von der digitalen Akte jetzt und mit dem weiter weg auch quasi einmal über den Atlantik. Wir sind ja zeitlich noch relativ dicht zur ASTRO dieses Jahr. Und du warst vor Ort.
Genau.
Wie viele Tage warst du insgesamt da? Also von Anfang bis Ende, den ganzen Kongress oder noch verknüpft mit Privatreise oder nur einzelne Tage?
Ich war den ganzen Kongress im Wesentlichen da. Privatreise war leider nicht mehr drin, weil die Termine hier zu Hause wieder gerufen haben. Ich bin Samstag hingeflogen und Donnerstag zurück. Ich glaube, Samstag gab es schon so Pre-Programm, was ich dann nicht mitbekommen habe, aber so den Kernkongress von Sonntag bis Mittwoch habe ich komplett mitgenommen, ja.
Okay. Jetzt hatte ich mich bei einer der letzten Podcast-Aufnahmen eben mit dem Chef Stefan Rieken und mit David Krug über die Herangehensweise, wenn man zum Kongress kommt, einmal unterhalten und wie so jeder sein eigenes Programm entwickelt. Da kam natürlich auch klar, wenn man unter Umständen geladen wird, ist relativ viel schon vorgegeben. War es für dich schon so, dass du sagst, eigentlich warst du ziemlich frei und hattest aufgrund eigener mitgebrachter Daten vielleicht eine Session, wo du hin musstest? Oder hattest du wirklich schon fixe Vorgaben über die vielen Tage, die eigentlich die Struktur von alleine hergegeben haben?
Es ging. Also ich hatte das Glück, dass meine beiden Beiträge in der gleichen Session an einem Tag, den Dienstag, stattgefunden haben. Das heißt, ich war davor und danach eigentlich relativ frei. Ich hatte ein paar Termine, die ich mir an die unterschiedlichen Tage gelegt habe mit unterschiedlichen Menschen, die ich gerne treffen und sprechen wollte. Das gibt natürlich schon ein bisschen auch an Struktur vor. Ich kann aber jedem aus eigener Erfahrung nur raten, so einen Kongress zu planen. Also es gibt nichts Blöderes, als da dann am ersten Tag zu stehen und dann anzufangen, sich durchs Programm zu wühlen. Da ist man dann meistens überfordert mit der Situation vor Ort und verpasst vielleicht das eine oder andere Spannende. Und die Kongressprogramme sind ja in aller Regel schon vorher verfügbar. Ja, so hatte ich mir mein Programm so ein bisschen zurechtgelegt und habe eigentlich, würde ich sagen, ziemlich viel auch mitnehmen können. Ich hatte auch einen Auftrag sozusagen, die Erstellung eines Highlight-Slide-Kits für das Thema Strahlentherapie, logischerweise auf dem Astro. Und dementsprechend war ich auch sehr interessiert und sehr motiviert, in Sessions verschiedener Entitäten reinzugucken und nicht nur mich auf meine persönlichen Schwerpunkte zu konzentrieren, sondern zu versuchen, das Ganze so ein bisschen ausgewogen abzubilden. Und es war doch fast überall echt was Spannendes mit dabei.
Ja, sehr gut. Ich habe hin und her überlegt, ob ich erst auf dich zu sprechen komme, wo du selber warst und auf das, was du dir angehört hast. Aber ich glaube, wir fangen jetzt einmal an mit dem Dienstag. Du meintest schon, dass im Grunde deine beiden Haupteinreichungen in derselben Session untergebracht waren. Wie war der Session-Titel? So grob, nicht jetzt wortlaut genau, aber welche Session war das?
Das war die Late-Breaking Abstract Session, einfach dem geschuldet, dass diese Studienergebnisse relativ kurzfristig vor der Astro erst ausgewertet waren. Und da gibt es ja dann die Möglichkeit, nach der regulären Einreichefrist noch quasi wichtige kurzfristige Dinge nachzureichen, die dann nochmal etwas strenger beurteilt werden, weil natürlich nur eine limitierte Anzahl an Beiträgen in diese Session passt. Und da haben wir, also insgesamt waren es 3 Studien aus der Heidelberger Zeit, 2, wo ich die Federführung inne hatte, die Cyberspace und die Estron-Studie, und eine, wo meine gute Kollegin und Freundin Denise Bernhard, die jetzt in München aktuell ist, die Führung hat. Das ist die Encephalon-Studie. 3 Studien, die alle im Team mit Stefan Rieken gemeinsam entstanden sind. Und die wurden erfreulicherweise alle in dieser Late-Breaking-Abstract-Runde angenommen. Die Cyberspace und die Estron durfte ich dann in dieser Session vorstellen. Die Encephalon wurde in einer anderen Session, in der Clinical Trials Session, schon am Sonntag vorgestellt von Denise. Und ich hatte doch das Gefühl, dass erfreulicherweise die Beiträge auch ganz gut angekommen sind.
Ja, glaube ich auch. Also wie gesagt, man ist dann irgendwann auch über Fremdpunkte bei LinkedIn über dich gestolpert und Interview von dir, wo man denkt, okay, ich habe jetzt gar nicht danach gesucht. Ne? Also es ist auf jeden Fall aufgenommen worden. Habt ihr in der Studienkonzeption die eigentlich gemeinsam entwickelt, weil sie ja so ein bisschen quasi ähnliche Themen abdecken, und dann gesagt, okay, was müssen wir eigentlich noch rausfinden, beweisen, um quasi unsere Clinical Practice darzulegen? Also war das eine gemeinsame Entwicklung?
Absolut, genau. Das ging alles so ein bisschen einher damals mit der Etablierung des Cyberknives in Heidelberg. Und da kam dann letztendlich die Anregung natürlich von Professor Debus, von Stefan Rieken, der das Cyberknife dann oberärztlich dort etabliert hat, und auch von unserem dortigen radiologischen Oberarzt Thomas Welzel, der zeitgleich eine neue MRT-Sequenz etabliert hat, die für eine der Studien besonders relevant ist, dass man dort doch Studienkonzepte schafft, die vor allem den Schwerpunkt Stereotaxie von Hirnmetastasen etablieren, weil das war eine der Hauptindikationen, die wir am CyberKnife jetzt weinen von den Patientenzahlen her. Natürlich haben wir auch Meningiome, AKNs etc., die ganze gutartige Palette der Hirnstereotaxie behandelt. Aber was die Zahl anging, waren natürlich die Hirnmetastasen dort sehr präsent, auch durch die enge Kooperation mit der Thoraxklinik und den vielen Bronchialkarzinom-Patientinnen und Patienten, die ja häufig Hirnmetastasen entwickeln. Und es gab ja damals, 2016, 2017, schon so ein bisschen den Ruck zu sagen, man verlässt eher die ganze Bestrahlung in unterschiedlichsten Konstellationen und fokussiert sich auf die Stereotaxie bei Hirnmetastasen. Ausschlaggebend war ja damals die Lancet-Arbeit von Yamamoto mit der Stereotaxie von bis zu 10 Hirnmetastasen und danach bei den postoperativen Patientinnen und Patienten von Brown und Mahajan 2017 im Lancet. Und letztendlich aber prospektive Studien dazu, randomisierte prospektive Studien dazu gab es wenig. Und das war ein Punkt, wo wir uns überlegt haben, wir könnten diese Lücke füllen. Und 2018 haben diese drei Studien, die wir gemeinsam konzipiert haben, dann begonnen zu rekrutieren. Und jetzt haben wir eben erste Ergebnisse zu den primären Endpunkten, was auch wieder zeigt, wie lange dann solche Projekte unter Umständen brauchen, bis sie komplettiert sind, wenn man wirklich auf Patientenzahlen kommen möchte. Und man muss sagen, das sind Studien, die eigentlich gut rekrutiert haben. Und dennoch dauert so etwas so lange. Also kann ich auch jedem nur mitgeben, der sich für klinische Studien interessiert. Es lohnt sich, sowas zu machen, früh anzufangen und dann aber auch durchzuziehen, weil es ist ein unfassbar gutes Gefühl, am Ende so ein Projekt auch abschließen zu können nach so langer Zeit.
Ja, vor allem ja genau jetzt sehr spannend. Ja, ich meine, theoretisch könnte man sagen, radiochirurgische Hirnmetastasen kann man ziemlich breitenläufig auch schon irgendwo als Standard bezeichnen in vielen Fällen. Ne? Jetzt ist es ja sogar auch mit der neuen EBM-Ziffer zum ersten Mal kodiert oder kodierbar. Richtig. Und dennoch seid ihr ja mit euren Daten, was eben mal eine prospektive Studiensammlung angeht, quasi ja doch auf einem raren Feld, aber kommt eigentlich genau zur rechten Zeit. Ne?
Ja, das war tatsächlich ganz, ganz günstiges Timing. Jetzt auch in Kombination mit der EBM-Ziffer wird dieses Thema ja wieder mehr diskutiert. Gerade auch in dem Bereich der multiplen Hirnmetastasen, den es ja früher so eigentlich nicht gab oder nur begrenzt gab oder wo der sich zumindest abrechnungstechnisch nicht so richtig gelohnt hat meistens.
Ja, die Studien an sich geredet, jetzt aber konkret, was die Studien eigentlich, was untersucht wurde. Und da erste Frage an dich, fangen wir mal an mit der Cyberspace-Studie. Was war da? Naja, was waren eure Gruppen? Was war die Zielsetzung? Was habt ihr rausgefunden?
Ja, absolut. Die Cyberspace-Studie war tatsächlich von den drei Studien zahlenmäßig die größte und hat sich auseinandergesetzt mit der Fragestellung der Stereotaxie multipler Hirnmetastasen. Einschlusskriterien waren ähnlich wie in der Yamamoto-Arbeit bis zu 10 Hirnmetastasen. Und wir haben einen etwas unkonventionellen primären Endpunkt gewählt, den ich allerdings oder den wir damals recht spannend fanden, denn so die klassischen onkologischen Endpunkte, intrakranielle Kontrolle, das hat man sich alles schon mal angeschaut. Was man sich noch nicht so richtig angeschaut hatte, war, wie schaffe ich es denn, nach einer Stereotaxie von multiplen Hirnmetastasen, wenn diese Patientinnen und Patienten im Zweifelsfall neue Hirnmetastasen im Follow-up entwickeln und ich die nochmal stereotaxiere, wie effektiv schaffe ich es, die ganze Bestrahlung zu vermeiden oder aber im anderen Fall zumindest so lange wie möglich herauszuzögern. Und das war letztendlich unser Endpunkt, also quasi die Freedom from Whole Brain Radiotherapy. Und da haben wir uns nicht, wie das ja häufig in den Studien der Fall ist, wirklich auf das erste Rezidiv konzentriert, sondern wir haben gesagt, das erste, das zweite, das dritte Rezidiv intrakraniell ist erstmal egal. Wir wissen aus den Daten, die wir haben, schon von der Yamamoto-Arbeit, mindestens die Hälfte dieser Patienten entwickelt innerhalb eines Jahres neue Hirnmetastasen. Aber das kann man in der allerhöchsten Anzahl der Fälle durch erneute Stereotaxien kontrollieren. Und wir haben quasi die letztendlich Indikation zur Ganzhirnbestrahlung, also die Ineligibility for Further Stereotactic Radiosurgery haben wir es genannt. Die Unfähigkeit, durch eine erneute Stereotaxie adäquat an Rezidiv behandelt zu werden, das haben wir definiert als das gleichzeitige Auftreten von mehr als 10 neuen Hirnmetastasen oder das Auftreten von einer Leptomeningiosis. Und das war unser primärer Endpunkt. Wir haben dann tatsächlich randomisiert zwischen zwei unterschiedlichen MRT-Sequenzen. Da kommt jetzt der weitere Faktor mit ins Spiel, den ich erwähnt hatte. Die Etablierung einer neuen MRT-Sequenz zeitgleich zum CyberKnife. Das ist die Space-Sequenz. Das ist eine 3-Tesla-basierte Sequenz, die sehr, also 3D-basiert, dementsprechend sehr dünnschichtig, isotrop rekonstruierbar. Und zusätzlich mit einem sehr, sehr guten Kontrastverhalten. Das bedeutet, wo man in der konventionellen Sequenz häufig mal bei sehr kleinen Hirnmetastasen vielleicht hin und her schwankt, ist das jetzt ein kortikales Gefäß, ist das wirklich eine Hirnmetastase? Diese Metastasen kann man mit der Space-Sequenz deutlich sensitiver und deutlich spezifischer detektieren. Da gab es auch deskriptive Analysen zu bereits.
Ganz kurz ein Hammer von mir, Entschuldigung, ja. Weil zur quasi Detektion oder zur Entscheidungsfindung hilft sie euch? Ist sie auch für die Volumendefinition dann stabil oder macht ihr quasi die letztendliche Konturierung weiter auf den klassischen Sequenzen?
Ja, guter Punkt. Wir haben die Konturierung auf den klassischen Sequenzen durchgeführt, werden uns aber explorativ auf jeden Fall anschauen, auch ob das für die Volumenbestimmung relevant ist. Vom Trend her kann man aus der Erfahrung in der Studie jetzt sagen, gerade bei sehr kleinen Sequenzen, bei kleinen Hirnmetastasen, ist diese Space-Sequenz in den Randbereichen etwas unschärfer und tendiert zu einer leichten Überschätzung des Volumens. Da reden wir aber von einem Submillimeterbereich letztendlich. Und was auch noch relevant ist, ist das Thema Verzeichnungskorrektur bei der Space-Sequenz. Die kann man verzeichnungskorrigiert fahren, aber die Verzeichnungskorrektur ist erfahrungsgemäß nicht immer deckungsgleich mit der Verzeichnungskorrektur der klassischen Sequenzen. Und deswegen haben wir die weiterhin als unseren Goldstandard für die Konturierung verwendet. Aber bei der Detektion haben wir eben durchaus Unterschiede festgestellt, was kleine Hirnmetastasen und die Anzahl kleiner Hirnmetastasen angeht und haben dann randomisiert, wenn wir die gleich mitbehandeln, also mit der sensitiveren Space-Sequenz, erreichen die Patienten den Endpunkt dann vielleicht später, weil wir mehr Metastasen frühzeitig erkennen. Das war die Hypothese, das hat sich letztendlich nicht bestätigt in der Studie, aber der eigentliche Informationsgewinn war, ist, dass in beiden Armen die Freedom from Whole Brain Radiotherapy extrem hoch war. Es haben über ungefähr 2 Jahre Follow-up, die meisten Patientinnen und Patienten, also 80% der Patientinnen und Patienten, keine Ganzhirnbestrahlung benötigt und sind quasi durch wiederholte Stereotaxien an der Ganzhirnbestrahlung dauerhaft vorbeigekommen.
Ja, und das ist halt echt ziemlich schöner Endpunkt, also oder ziemlich schönes Erreichen. Ne? Im Grunde hilft es uns ja, weil wir fast dann sagen können, okay, die ganze Bestrahlung brauchen viele eben wirklich nicht, wenn wir die Kapazitäten haben für die entsprechenden Stereotaxien.
Richtig.
Da meine Frage, MRT-Kontrollen alle 3 Monate oder hat ihr in der Studie andere Vorgaben gesetzt?
Alle 3 Monate und zwar sehr streng, sehr standardisiert mit der gleichen Sequenzkombination wie auch zur Planung. Das ist wahnsinnig hilfreich, auch aus rein pragmatischen Gründen, weil man diese einzelnen Läsionen, von denen man da irgendwann ja ziemlich viele hat, nachverfolgen muss und im Überblick behalten muss, was habe ich schon bestrahlt, was ist neu, was ist vielleicht größer, was ist kleiner, wo ist vielleicht eine kleine Nekrose, die ich im Blick behalten muss. Und da hilft es einfach, wenn die Follow-up-Bildgebungen sehr einheitlich gestaltet sind. Dass das natürlich nicht die klinische Realität immer abbildet, ist mir auch klar. Und dass man häufig mit inhomogenen Bildgebungen, teilweise auch mit Bildgebungen, wo die Schichtdicke nicht eingehalten ist, die vielleicht von Excel kommen oder wie auch immer, dass man mit sowas arbeiten muss, Das kennen wir natürlich auch und ein Studienumfeld ist immer in gewisser Weise ein Idealbild. Ich finde aber, man kann sich da mitnehmen, wo die Reise hingehen könnte und sollte und sich Ziele setzen und dennoch mit dem arbeiten, was man hat. Und da gibt es ja mittlerweile zum Glück auch Softwarelösungen, die einem viel von diesem Lesion-Tracking, nenne ich es jetzt mal, über den Zeitverlauf abnehmen, weil das teilweise eben händisch bei 25 Metastasen gar nicht mehr so richtig wirklich ist.
Ja, man fängt sehr viel an zu fusionieren, das Set zu übertragen und durchzuschauen, das stimmt. Jetzt warst du ja damit auf der Astro und mich würde aber interessieren, wie jetzt im quasi amerikanischen Publikum genau auf sowas reagiert wurde. Einfach auch nur eine Einschätzung, Versorgungsstruktur, wenn du jetzt sagst, wir haben halt dann alle 3 Monate die MRTs mit mehreren Sequenzen gefahren. Ist das in den USA verfügbarer als bei uns oder deutlich knapper noch als bei uns oder sehr ähnlich? Wie waren da so die Reaktionen?
Also ich hatte den Eindruck, es ist an Zentren tatsächlich verfügbarer als bei uns, was sehr stark auch mit der Schwerpunktsetzung zu tun hat. Also die amerikanischen Strahlentherapeuten und Strahlentherapeuten sind ja viel weniger Generalisten, als wir es hier in Deutschland sind, sondern die behandeln dann teilweise, also gerade die Menschen, die wir jetzt gerne in irgendwelchen Lancet und JCO-Arbeiten zitieren, die behandeln teilweise ihr ganzes Arbeitsleben lang eine einzige Indikation und sind auf diesem Gebiet natürlich unschlagbar, was das Wissen, was die Erfahrung, aber auch was die verfügbare Infrastruktur an dem entsprechenden Zentrum anbelangt, weil sie einfach sehr, sehr viel Zeit haben, mit einem einzigen Schwerpunkt diese Strukturen zu schaffen. Wie das im Flächenland ist, kann ich nicht so richtig beurteilen, weil natürlich vor allem die Zentren dort auch vertreten waren. Allerdings weiß ich auch gar nicht, ob man in der USA in dem Sinne medizinisch gesehen so richtig Flächenland hat. Also die meisten Behandlungen finden ja tatsächlich an größeren Zentren statt, wenn sich die Patientinnen und Patienten das leisten können.
Okay, nächste Studie. In dem Fall darf ich die Astron Trial mit aufnehmen. Auch von dir vorgestellt. Im Grunde hast du gesagt, damals auch konzipiert. Was hast du untersucht?
Ja, hat sich auf eine andere Indikation auch bei der Stereotaxie von Hirnmetastasen fokussiert, nämlich die postoperative Situation. Wir hatten ja für die postoperative Situation, als wir die Studie damals konzipiert hatten, eigentlich in erster Linie die Kocherarbeit, die gezeigt hat, postoperative Ganzhirnbestrahlung verbessert die lokale Kontrolle und Resektion plus postoperative Ganzhirnbestrahlung ist, was die lokale Kontrolle angeht, etwa so gut wie die definitive Stereotaxie. Aber manche Metastasen muss man eben operieren, weil sie zu groß sind. Das war ja so das Fazit damals. Wir haben dann, und das hatte, ich will nicht sagen historische, aber praktische Gründe, einfach weil dieses Dosisschema in Heidelberg etabliert war, für die Resektionshöhen immer eine Hypofraktionierung vorgenommen. Und haben uns dann überlegt, schaffen wir es mit dieser Hypofraktionierung für die Resektionshöhle und auch für die gesamtintrakranielle Kontrolle ein Level zu erreichen, was in etwa vergleichbar wäre mit der postoperativen Ganzhirnbestrahlung, ohne die neurokognitiven Toxizitäten, die mit der Ganzhirnbestrahlung verknüpft sind. Und nachdem wir die Studie im Prinzip schon konzipiert hatten, kamen dann interessanterweise die beiden Phase-3-Studien aus den USA, die uns in unserem Konzept eigentlich bestätigt haben, von Brown und Mahajan, die ja zum einen gezeigt haben, postoperative Stereotaxie, Einzeitstereotaxie der Resektionshöhle ist neurokognitiv schonender, aber die lokale Kontrolle ist eigentlich suboptimal. Die haben ja teilweise 60-70% lokale Kontrolle gehabt an der Resektionshöhle, also an der vermeintlich präziser stereotaktischen, hochdosiert behandelten Stelle. Und das Hauptproblem war ja die Tatsache, dass die in Abhängigkeit von der Resektionshöhle zum einen keine wirklichen Sicherheitsräume genommen haben, in Abhängigkeit von der Größe sehr stark mit der Dosis runtergegangen sind. Also letztendlich zu wenig Sicherheitsraum, zu wenig Dosis, aufgrund der Tatsache, dass man in einer Fraktion bestrahlt hat, um das große Risiko zu vermeiden. Und diese Problematik hat man natürlich mit einem hypofraktionierten Dosiskonzept nicht. Da kann ich mehr BED verabreichen, da kann ich es mir auch leisten, größere Sicherheitssäume zu nehmen. Und genau das haben wir in der Estron-Studie gemacht. Wir haben 3 bis 4 Millimeter Sicherheitssaum insgesamt genommen, haben großzügig den Resektionskanal mit eingefasst, haben meningeales KM-Enhancement mit eingefasst und habe mit 35 Gray in 7 Fraktionen, verschrieben auch die 70% Isodose, ziemlich viel Dosis gegeben. Und waren dann wirklich sehr gespannt, ob wir es damit schaffen, in der Studie die Lokalkontrolle deutlich besser zu gestalten, als das in den Phase-3-Studien aus den USA der Fall war. Und erfreulicherweise hat sich das bestätigt. Also wir hatten in dem hypofraktionierten Stereotaxie-Arm lediglich ein einziges Rezidiv mit fast 2 Jahren Follow-up. Das heißt 96% Lokalkontrolle versus in den Phase-3-Studien 60-70%. Das war doch sehr erfreulich. Wir hatten, und das ist wenig verwunderlich, auch im ganzen Arm eine relativ gute Lokalkontrolle, weil ja auch die Dosis, die bei der ganzen Bestrahlung verabreicht wird, für einen nur noch eventuell mikroskopisch vorhandenen Tumor doch recht ausreichend ist. Da hatten wir 89% Lokalkontrolle, 3 Rezidive insgesamt. Man muss immer dazu sagen, die gesamte Studie hat 56 Patienten eingeschlossen, war also eine relativ kleine Patientenzahl. Umso deutlicher waren aber auch die Signale, die wir dort bekommen haben. Ein Punkt, den wir sicherlich weiter beobachten müssen, wenn wir sagen, wir möchten in Zukunft die Resektionshöhlen hypofraktioniert stereotaktisch behandeln, ist das Thema Meningiosis-Risiko und natürlich distante intrakranielle Rezidive. Wenn, und das kennen wir ja aus den Daten von Yamamoto mit den multiplen Hirnmetastasen, wenn man große Teile des Gehirns unbehandelt lässt, ist natürlich das Risiko, dass sich dort neue Metastasen bilden, ungefähr bei 50% nach einem Jahr. Und das ist aber erstmal nicht weiter schlimm, weil die kann man wieder stereotaktisch salvage behandeln. Was etwas ungünstiger ist, ist natürlich, wenn diese Rezidive in Form von einer Leptomeningiosis auftreten. Und das haben wir in der Estron-Studie doch gesehen, dass die etwas häufiger war als im ganzen Arm. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das vielleicht hauptsächlich auch ein iatrogener Effekt, also eine intraoperative Tumorzellverschleppung, die dann dazu führt, dass sich postoperativ eine Meningiosis ausbildet. Denn fast, also 6 von 7 dieser Meningiosis-Fälle im Stereotaxie-Arm sind distant von der Resektionshöhle aufgetreten. Also nicht in dem Bereich, den wir bestrahlt haben. Dort, wo wir bestrahlt haben, hat die lokale Kontrolle sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist sicherlich was, wenn wir jetzt annehmen, dass das iatrogene Tumorzellverschleppung ist, was man vielleicht zukünftig mit einer präoperativen Stereotaxie der Hirnmetastase verbessern kann, diese Rate an Meningiosen, die wir beobachtet haben.
Ja, damit spielst du mir jetzt einmal in die Karten, weil wir genau angefangen haben, das zu untersuchen mit der PREOP-2-Studie, die von den Kollegen aus Aarau ja initiiert worden ist, und in Kiel sind wir jetzt angelaufen damit. Hatten jetzt in kurzer Zeit die 5 ersten Patienteneinschlüsse schon, relativ schön, aber eben vom Konstrukt genau das. Man macht eben die präoperative Bestrahlung in der Studie als Einzeit und vergleicht sie eben mit der postoperativen hypofraktionierten Bestrahlung mit dem Endpunkt der leptomeningealen Aussaat. Ja, also gar nicht primär drauf geschaut, was eben die interkranielle Kontrolle an anderen Stellen gibt, weil da können wir ja behandeln. Aber das ist eben genau das Thema, ob das jetzt an der Stelle uns die Information liefert. Wird aber dann wahrscheinlich auch 5 Jahre dauern, bis wir da Ergebnisse sehen. Ne?
Vermutlich, ja. Absolut sinnvoll designte Studie, meiner Meinung nach. Also auch die Wahl des Endpunktes, weil das ist ja genau der Effekt, den man damit erreichen möchte. Genau der Bereich, in dem wir noch Verbesserungspotenzial haben. Ich finde, alle anderen Fragen in der postoperativen Situation sind eigentlich mittlerweile relativ zufriedenstellend beantwortet. Nur dieser eine Punkt eben noch nicht so richtig zufriedenstellend. Und ich bin sehr gespannt, was rauskommen wird. Ich würde absolut vermuten, dass die präoperative Bestrahlung diese Rate senken kann. Und ich hoffe, es dauert keine 5 Jahre. Es ist ein multizentrisches Design. Das ist immer ein Vorteil. Aber klar, trotzdem Auswertung, Datenbankschluss etc. Es ist einfach immer sehr, sehr viel zusätzliche Arbeit bei klinischen Studien, die sich dann aber auch lohnt.
Wir legen uns ein Zeug und vielen Dank da an Susanne Rogers für die Entwicklung dieses Endpunkts und der Studie.
Ja, ja, absolut.
Okay, dann Hirnmetastasen, Astro, dritte Studie, wo du quasi ja beteiligt warst, dann von der Denise Behrendt vorgestellt.
Bernhard,
Entschuldigung, okay, Denise. Ich hatte Denise auch schon hier im Podcast einmal, das ist jetzt peinlich. Lassen wir aber drin, schneiden wir nicht raus. Encephalon Trial.
Genau. Ja, absolut spannende Studie. Es geht um das kleinzellige Bronchialkarzinom. Auch da wurde ja viel diskutiert in den letzten Jahren, hauptsächlich um das Thema PCI versus No-PCI. Bei dem Vorhandensein von Metastasen ist man aber trotzdem und tatsächlich mit relativ wenig Datengrundlage immer schnurstracks Richtung Ganzhirnbestrahlung marschiert. Und das ist ja so eine Art, ja, nationale, wo man davon ausgeht, ist es einmal im Hirn, ist es überall im Hirn, weil der Kleinzeller so aggressiv disseminiert. Diese Frage haben wir so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt und haben letztendlich in der Studie verglichen Kleinzeller mit bis zu 10 Hirnmetastasen, Ganzhirn versus Stereotaxie. Mit dem primären Endpunkt des neurokognitiven Outcomes. Sekundärer Endpunkt Overall Survival, denn man möchte natürlich nicht das Überleben der Patientinnen und Patienten dadurch kompromittieren, dass man quasi eine Therapie-Deeskalation vornimmt, was allerdings in der Konstellation doch recht unwahrscheinlich ist, denn die meisten Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Bronchialkarzinom versterben ja an ihrer Thorakaltumorlast. Die Studie hat letztendlich gezeigt, wir hatten deutlich mehr Verschlechterungen der Neurokognition in der Ganzhirnkohorte oder in dem Ganzhirnarm. Waren, wenn ich mich recht erinnere, 24% versus 5%, also schon ein sehr deutliches Signal. Das Ganze war mit einer relativ kleinen Fallzahl auch 56 Patienten. Dementsprechend nur grenzwertig signifikant, aber in absoluten Zahlen gesehen, wie gesagt, 24% versus 5% ist das Signal doch sehr deutlich gewesen. Einen Unterschied gab es im Overall Survival, da sind allerdings aktuell erst 6 Monate Follow-up eingeflossen und die Patienten werden noch weiter beobachtet. Wir gehen aber auch nicht davon aus, dass es an den Ergebnissen hinsichtlich Overall Survival was verändert, weil auch da sich der Trend bestätigt hat, die Patienten versterben an ihrer extrazerebralen Tumorlast.
Ja. Das heißt also im Grunde für euch schon soweit, die Stereotaxie-Radiochirurgie von bis zu 10 Hirnmetastasen beim Kleinzeller in der Primärsituation auf jeden Fall anzubieten, durchzuführen, auch außerhalb einer Fortführungsstudie?
Tatsächlich gibt es eine Fortführungsstudie, die schon rekrutiert ist, allerdings eine amerikanische Studie. Die rekrutiert relativ langsam, das heißt auch diese Daten wird man wohl noch einige Jahre warten müssen. Wir würden aber aufgrund der Encephalon-Daten das unseren Patienten zumindest schon anbieten. Ja, ja, absolut.
Das ist gut. Ich habe genau gestern eine ähnliche Anfrage von einer ärztlichen Kollegin per Mail gekriegt. 4 Hirnmetastasen, Kleinzeller, mit der Frage, macht ihr sowas? Und ich habe halt gesagt, ja, also kann man gut anbieten, weil eben die Datenlage sich verhärtet, dass es durchaus sinnvoll ist, aber halt mit den Patienten und Patientinnen zu diskutieren an der Stelle, ne?
Absolut, absolut. Ich meine, gerade beim Kleinzeller und dem Hirn bin ich ja der Meinung, es ist sehr, sehr viel Shared Decision Making. Wir kennen ja die Diskussion um die PCI und auch das ist eine Diskussion, die ich mit den Patientinnen und Patienten sehr ergebnisoffen führe. Natürlich braucht man da ein gewisses Level an Reflexionsfähigkeit patientenseits, um auch die Datenlage grob laienverständlich zu erfassen, sage ich mal. Und es gibt Patienten, die sagen, nein, ich habe keine Lust, mich alle drei Monate ins MRT zu legen. Dann ist die Antwort relativ klar. Wir reden die ganze Bestrahlung machen. Aber es gibt ganz, ganz viele, die noch in einem recht guten Allgemeinzustand sind, die sogar mit der Frage proaktiv kommen, warum soll ich mir jetzt überhaupt den Kopf bestrahlen lassen, wenn da nichts ist? Und warum soll ich mir den ganzen Kopf bestrahlen lassen, wenn da vielleicht eine Stelle ist? Wenn das bei keiner anderen Tumorart so gehandhabt wird. Und das ist eine Frage, die ich absolut berechtigt finde. Und das Schöne an der Stereotaxie ist, man vertut sich ja in der Regel nichts. Also sollten nach 3, 6 Monaten auf einmal 15 Hirnmetastasen da sein, kann ich in der Regel ohne zusätzliche Toxizitäten die ganze Bestrahlung noch nachziehen. Also ohne zusätzliche Toxizitäten im Vergleich zu hätte ich keine Stereotaxie vorher gemacht. Ja,
finde ich wichtig. Kann man immer noch mal betonen, halt genau das. Ne? Also dadurch, dass wir sie in der Situation bringen, wir verbauen halt nicht eine weitere Therapie dadurch. Ne? Genau. Das ist halt echt schön an der Stereotaxie.
Und das machen wir ja, und das machen wir ja mit der PCI durchaus. Ne? Also nach PCI noch eine Ganzhirnbestrahlung ist ja in der Regel dann dosisreduziert, je nach zeitlichem Abstand. Also das ist doch was, womit man sich Optionen später verbaut.
Jetzt hast du es gerade angesprochen, die Kleinzellerpatienten haben auf, naja, was das Überleben angeht, das Problem mit dem thorakalen Progress, mit der thorakalen Tumorlast. Gibt es da was Neues von der Astro?
Ja, gibt es tatsächlich. Schön, dass du das ansprichst. Es gibt eine chinesische Studie, Phase-3-Studie, die sich mit dieser Fragestellung, jetzt springen wir allerdings wieder zu den Limited-Disease-Patienten, auseinandergesetzt hat. Und auch da möchte ich gerne ein kleines bisschen ausholen. Wir haben ja Torisi-Regime, das heißt zweimal täglich 1,5 Gray bis 45 Gray, als eigentlichen Goldstandard. Convert-Studie, die ja eine Überlegenheit der einmal täglichen Bestrahlung bis, ich glaube, 66 oder zwischen 66 und 70 Gray zeigen wollte, war für diesen Überlegenheitsendpunkt negativ. Dennoch wird das viel gemacht, weil es auch nicht wirklich schlechter war. Die Studie war allerdings nicht auf Nichtunterlegenheit gepowert, muss man immer wieder dazu sagen. Das heißt, der eigentliche Goldstandard ist weiterhin Torisi. Und dann gab es ja 2021 die Arbeit von Gronberg et al., norwegische Arbeit oder dänische Arbeit, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, die sich mit der dosiseskalierten, hyperfraktioniert akzelerierten Bestrahlung auseinandergesetzt hat. Das heißt, zweimal täglich 1,5, nicht nur bis 45, sondern bis 60 Gray. Das war eine Phase-2-Studie und die hat gezeigt, die Patienten haben einen deutlichen Overall-Survival-Benefit und auch einen spürbaren PFS-Benefit. Das hat die Diskussion um die zweimal tägliche Bestrahlung wieder so ein bisschen angestoßen. Gibt dazu allerdings weiterhin bis dato, bis jetzt zum Astro, keine Phase-3-Daten, sodass sich das ja jetzt bisher noch nicht, denke ich, an allen Zentren als Standard durchgesetzt hat. Und diese chinesische Studie hat jetzt erstmalig im Phase-3-Design im Prinzip die Ergebnisse der Gronberg-Arbeit fast reproduziert, wenn man sich die Kurven anschaut. Die verlaufen wirklich sehr, sehr ähnlich. Sie haben allerdings letztendlich ein SIP-Konzept getestet. Also sie haben nicht den vollen Tumordosis eskaliert bis 60 Gray, sondern sie haben einen SIP bis 54 Gray im Rahmen der zweimal täglichen Bestrahlung mit 1,5 Gray durchgeführt. Und der SIP-Arm war im Vergleich zum Standardarm, also noch nicht mal, sie haben noch nicht mal mit der einmal täglichen Bestrahlung verglichen, sondern sie haben mit dem etablierten Torisi-Regime verglichen und der SIP-Arm war hier signifikant überlegen hinsichtlich Progressionsfreiheit und hinsichtlich Gesamtüberleben.
Ja. Was haben die gesippt als Zivolumen?
Und das ist die große Frage. Das erfahren wir leider nicht aus dem Beitrag. Das wurde im Nachgang diskutiert und ich bin persönlich sehr, sehr gespannt, das hoffentlich in der Folgepublikation zu sehen. Denn die Daten, was die Überlebenskurven angeht, sind sie schon überzeugend, aber sie werfen auch einige Fragen auf. Also thorakale Ösophagitiden Grad 1 im einstelligen Bereich, keine Grad 3 Sulfamethiden. Das ist fast schwer vorzustellen.
Zu gut. Ne?
Richtig.
Ja, entspricht nicht dem, was wir ja erleben. Ja.
Ich meine, auch die Gronberg-Arbeit hat ja gezeigt, die Toxizitäten sind überschaubar und sind sehr gut handelbar. Aber auch die hatten Ösophagitiden. Und jetzt fast gar keine zu haben. Da fragt man sich natürlich, was wurde da jetzt die Dosis eskaliert? Wenn man sagt, gut, es wurde nur vielleicht der pulmonale Primarius-Dosis eskaliert, dann kann sowas vielleicht auch konsistent sein oder es wurden sehr, sehr strenge Ösophagus-Constraints gesetzt. Aber auch Pneumonitiden hatten sie keine höhergradigen. Also das würde man sich schon gerne in etwas mehr Ausführlichkeit hinsichtlich Bestrahlungsplanung nochmal genau anschauen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja häufig beim kleinzelligen Bronchialkarzinom im Gegensatz zum nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom die Haupttumorlast im Mediastinum sitzt und gar nicht so sehr in der Lunge. Es sind ja häufig kleine pulmonale Primarien mit sehr ausgedehnter Lymphknotenmetastasierung. Das Konzept, wirklich den hypoxischen, großen, aggressiven Primarius zu boosten, würde ich eher beim Nicht-Kleinzeller vermuten. Da haben wir auch die PET-Plan-Daten, die das sehr gut zeigen, dass das was bringt. Wie die das jetzt hier beim Kleinzeller gemacht haben, bin ich weiterhin neugierig. Nichtsdestotrotz, die Überlebenskurven lügen nicht. Also irgendwie wird das, was da gemacht wurde, funktioniert haben.
Ja. Wie lang war eigentlich dann quasi deren Präsentation auf der Astro? Also, dass ich es nicht gezeigt habe, war einfach keine Zeit? Oder hättest du sagen können, Mensch, ihr hättet doch den einen Slide noch einbauen können, mal so einen klassischen Plan zu zeigen, wie ihr es gemacht habt?
Also es war, die Präsentationen sind ja eigentlich standardmäßig von der Länge immer zwischen 10 und 15 Minuten, je nach Session Design. Ich würde vermuten, dass sie es noch nicht richtig ausgewertet haben. Also klar, die Vorgaben hätte man zeigen können. Weiß ich nicht, warum sie es nicht gemacht haben.
Ja. Okay, auf jeden Fall spannend. Ja, hyperfraktioniert haben wir täglich mit integriertem Boost. Eigentlich ja so strahlentherapeutisch, was man so machen kann. Sehr faszinierende Konzeptidee. Ne? Und dann eben den Benefit im Survival. Ja, sind wir mal gespannt auf die Vollpublikation.
Absolut.
Hast du vom Astro sonst noch was, wo du sagst, das war eine Lieblingssession, das war ein Thema, dem du dich gewidmet hast, was du eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm hattest? So ein bisschen jetzt nicht allumfassend, aber vielleicht kannst du ja in deiner Erinnerung mal eins rauspicken, wo du sagen könntest, hey, Strahlentherapie-Community, da bist du drauf gestoßen, hört euch das mal an.
Ja, wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, eine, dann würde ich vielleicht wieder eine Phase-2-Studie rauspicken. Einfach weil das ein super spannendes Konzept ist, wie ich finde, aus dem Bereich der urogenitalen Tumore. Und zwar ist das die Fast-Track-2-Studie aus Australien, Neuseeland, die untersucht hat, ob man primäre Nierenzellkarzinome, die inoperabel sind, also die normalerweise durch Teil- oder komplett Nephrektomie behandelt werden würden, ob man die nicht auch durch eine SBRT adäquat therapieren kann. Und das waren wirklich beeindruckende Daten. Die hatten tumorbedingt todfreies oder rezidivfreies Überleben von über 90%. So sehr, sehr gute Verträglichkeit, muss man dazu sagen. Auch von den Baseline-Charakteristika eher größere Tumore. Also nicht so, dass man sagt, die waren so klein, dass sie vielleicht mit einer Teilnephrektomie ohne Probleme hätten operiert werden können. Das waren natürlich medizinisch inoperable Patienten, aber es waren tendenziell auch größere Tumore, die auch zum großen Teil komplett hätten nephrektomiert werden müssen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also, wie gesagt, fast 100% Lokalkontrolle, über 90% Tumor todbedingt freies Überleben. Und haben am Ende auch die SBRT des Nierenzellkarzinoms zum alternativen Standard bei inoperablen Patienten ausgerufen. Ein Punkt, den man vielleicht so ein bisschen kritisch anmerken kann, ist, dass die Länge des Follow-ups, also das waren doch noch sehr unreife Daten mit vielen Zensuren in den vorderen Abschnitten der Kurve und es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. aber doch ein absolut spannendes Konzept.
Ja. Hast du Informationen über das Dosiskonzept, was die jeweils genommen haben? Also weil wir ja mit dem Nierenzellkarzinom ja ein bisschen radiobiologisch nicht Neuland betreten, aber ja trotzdem uns wieder überlegen müssen, welche klassischen Dosis-Schemata nehmen wir dafür?
Richtig, ja, absolut. Die haben gegeben 24 Gray in einer Fraktion oder 42 Gray in drei Fraktionen. Nee, Entschuldigung, 26 Gray in einer Fraktion oder 42 Gray in drei Fraktionen.
Und dann Linac-basiert. Also im Grunde ja so ein Ticken weniger, als wir in der Lunge machen.
Richtig, genau. Aber schon sehr ablativ. Ich habe mir hier gerade die Slides nochmal parallel aufgerufen, damit ich auch die richtigen Zahlen nenne. Sie hatten 100% Lokalkontrolle, 99% Freedom from Distant Failure nach 3 Jahren und 92% Freedom from Distant Failure nach 5 Jahren. Wobei ich, wie gesagt, und 100% Cancer-Specific Survival, das war das Outcome, an dem ich mich vorhin so ein bisschen verschluckt habe. Wobei, wie gesagt, die Freedom from Distant Failure würde ich echt kritisch betrachten, weil bei dieser Datenreife 3- und 5-Jahresdaten angeben zu wollen, finde ich gewagt. Ich gucke hier mal rein. Die mehr als die Hälfte der Daten sind vor 36 Monaten zensiert. Insofern, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, was die Follow-up-Länge anbelangt, aber der Trend ist dennoch absolut in die richtige Richtung.
Ja, und wir haben was man den Urologen im Tumorboard auch einfach mitgeben kann. Ne? Also im Bundes sind das genau. Ja dann genau Fälle, die ja diskutiert werden und eigentlich freuen sich ja darüber, wenn man eine Lösungsmöglichkeit hat in solchen Fällen, die nicht immer gleich an die Nephrektomie beinhaltet.
Absolut.
Insofern stark, ja. Ja, im Grunde hätte ich noch mehr Themen mit dir zu diskutieren. Wir sind aber schon über eine Stunde dabei. Und das ist
schnell die Zeit verfliegt.
Ja, das ist so die normale Podcast-Folgenlänge. Insofern spare ich uns einen Ausblick auf die Onkologie und medikamentöse Therapie, weil eigentlich war das, wo wir heute gesprochen haben, ja, streng strahltherapeutische Probleme. Und ich fand extrem spannend, also gerade auch mit dem Einstieg, wie er hantiert mit der Akte und wie man wirklich weitergehen kann. Ich glaube, also ich nehme was mit für meine klinische Praxis. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ich gebe einmal an dich das letzte Wort, falls du noch was zu sagen hast an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank. Also ich fand es auch extrem spannend. Ich finde es super, dass es so ein Format gibt, wo man sowohl praxisrelevante, und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr medizinisch, sondern auch einfach, was wir hatten mit digitaler Akte und auch Abrechnungsgeschichten, also wirklich praxisrelevante Inhalte, aber auch Studienergebnisse, Kongressergebnisse. Und ja zum Teil auch, wie ihr schon hattet, Karriereplanung und solche Dinge, Laufbahnen diskutiert. Ich finde, das brauchen wir. Wir brauchen mehr davon in der Strahlentherapie. Wir sind eine kleine Community, aber nichtsdestotrotz sind wir eine sehr aktive Community und ich freue mich, dass es sowas gibt. Ja, es war mir eine Freude, dabei zu sein und gerne wieder.
Super. Danke, Rami. Lade dich bestimmt mal wieder ein und ich nehme das Angebot an, noch bei euch zu Besuch zu kommen.
Sehr gerne, sehr gerne. Dann bringst du den Justus Domschikowski noch mit. Mit dem habe ich ja auch schon viel Austausch. Dann können wir uns gerne einiges hier anschauen.
Das machen wir. Alles klar. Ja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und allen anderen auch.
Bis dann. Mach's gut. Ebenso.
Jo, tschüss. Tschüss.
Das war Grey Matter, der Novo College Podcast von und für Strahlentherapeuten. Alle Novo College Podcast Folgen findet ihr auf unserer Novo College Website. Und habt ihr einmal Fragen oder möchtet eine Anmerkung mit uns teilen? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@novocollege.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.